Und es gibt Polarisierung sicherlich zu bestimmten Themen, aber Deutschland ist trotzdem nicht so polarisiert, wie wir denken, dass wir es sind. Aber an sich wird es dann zu einem Problem, und ich glaube, im Alltag ist das ein Indiz für eine Polarisierung, wenn man das Gefühl hat, naja, politisch werten wir unsere eigene Gruppe auf und alle anderen, die entgegengesetzt denken oder minimal anders denken, werden abgewertet.
Herzlich willkommen und danke fürs Einschalten. Ihr hört die Neue Ungewissheit, der Podcast für demokratiegefährdende Phänomene in der Gegenwart. Wir werden uns in jeder Folge mit einem Phänomen beschäftigen, bei dem zur Diskussion steht, ob dies eine Gefahr für die Demokratie darstellen kann. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Polarisierung. Mir gegenüber sitzt heute German Neubaum von der Universität Duisburg-Essen. Er hat seit Mai 2021 die Juniorprofessur für psychologische Prozesse der Bildung in sozialen Medien inne, ist Leiter des gleichnamigen Fachgebiets und forscht unter anderem zu Polarisierung. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Nochmal herzlich willkommen, Herr Neubaum.
Vielen Dank für die Einladung.
Wie sind Sie zu Ihrem Forschungsfeld gekommen? Wie kam es dazu, dass Sie sich mit sozialen Medien und Meinungsbildung und eben ganz konkret auch mit Polarisierung auseinandersetzen wollten?
Der Blick auf die Polarisierung ergab sich dadurch, dass ich mich, seit ich Promovent war, mich mit der Bildung von Meinungen auseinandergesetzt habe, vor allem inwiefern Medien die Bildung von Meinungen beeinflussen, speziell soziale Medien, und dass automatisch immer damit verbunden ist, was ist, wenn eine Meinung extrem wird und was ist, wenn Menschen sich nicht einer Meinung sind und in extrem entgegengesetzte Richtung denken. Dementsprechend war diese Meinungsbildung, der Meinungsbildungsprozess ausschlaggebend dafür, dass Polarisierung immer wieder in meinem Fokus kam. Meine Promotion habe ich zu Meinungsäußerung, zu politischer Meinungsäußerung und politischer Meinungswahrnehmung geschrieben. Und auch da spielt er immer wieder eine Rolle. Was ist, wenn ich eine sehr extreme Meinung habe? Von daher lag es quasi auf der Hand, dass Polarisierung immer ein Teilkonzept ist von dem, was ich mir anschaue. Nun, etwa zeitgleich mit meiner Promotion hat sich das politische Klima etwas erhitzt. Und die Wahl in den USA 2016 passierte, sodass automatisch noch viel stärker in den Vordergrund trat, warum oder inwiefern soziale Medien zu einer Polarisierung führen können. Das ist eigentlich eine Frage, der ich mich seit Beginn meiner Forschung immer wieder ausgesetzt sehe.
Was steckt überhaupt hinter dem Begriff Polarisierung? Wie lässt sich dieses Phänomen definieren und was muss man vielleicht auch differenzieren innerhalb dessen?
In der Wissenschaft allgemein gibt es sicherlich disziplinspezifisch Unterschiede. In der Physik werden verschiedene Pole sicherlich anders gesehen, als wir sich vielleicht grob in den Sozialwissenschaften sehen. An sich kann man sich merken, Polarisierung bedeutet, eine Meinung oder viele Meinungen sind extrem oder entwickeln sich in extrem entgegengesetzte Richtungen. Das würde bedeuten, wenn wir beispielsweise zu einem bestimmten Thema, Abtreibungsverbot, befragt werden, sie sind auf einer Skala von 1 bis 7 bei der 1, ich bin auf der 7, stimme überhaupt nicht zu, sie sagen, sie stimmen voll und ganz zu. Man könnte sagen, in diesem konkreten Raum sind wir beide polarisiert, weil in der Mitte etwas fehlt. Nämlich die vielleicht moderatere Haltung haben mit, ja, ich weiß nicht, teils, teils, ich bin unsicher. Das wäre jetzt die themenspezifische Polarisierung, also wenn es darum geht, konkrete Fragen und Themen zu bewerten, viel stärker in den Fokus gerückt, und das ist ja vielleicht diese neue Tendenz, ist die sogenannte affektive Polarisierung, oder zielführend ist vielleicht der Begriff gruppenbezogene Polarisierung, weil es tatsächlich da weniger um Themen geht, sondern um unsere Gruppenidentität. Also ich identifiziere mich mit den Linksliberalen und befürworte Haltungen, die mit dieser Gruppenidentität einhergehen. Und das ist jetzt noch viel wichtiger. Ich mag und bewerte Personen, die sich als linksliberal identifizieren, als positiv, und bewerte Menschen, die anderen Gruppen, politischen Gruppen angehören, als negativ. Und das wird als affektive Polarisierung bezeichnet, weil wir Gefühle gegenüber einer Gruppe haben, und zwar positive gegenüber der eigenen Gruppe und negative Gefühle gegenüber der Outgroup, der sogenannten Fremdgruppe.
Okay, das heißt also, zum einen geht es bei Polarisierung um das Auseinanderdriften, um das extremer werden von Meinungen, sodass im Extremfall zwei Gruppen sich gegenüberstehen, die überhaupt keine Überschneidungen in ihren Meinungen haben. Und dann lässt sich nochmal differenzieren zwischen der themenbezogenen und der gruppenbezogenen Polarisierung, korrekt?
Genau.
Wir haben jetzt über den Begriff Polarisierung gesprochen. Wie verhält es sich mit dem in den Medien oft verwendeten Begriff der Spaltung der Gesellschaft? Kann man die Begriffe synonym verwenden? Handelt es sich dabei nochmal um was anderes oder wie ist das genau?
Ich glaube, das ist eine sinnvolle Metapher, weil es darum geht, dass eine gewisse Distanz zwischen Personen oder Gruppen da sind. Und das ist ja schon richtig, dass wenn wir an den Extrempolen einer Haltung sind, dass dazwischen uns eine Distanz ist, die in irgendeiner Form entweder verkürzt werden muss oder mit der wir lernen müssen, mit der wir lernen müssen zu leben. Und genauso gut, finde ich, ist es konsequent richtig zu sagen, eine Spaltung ist vorhanden, wenn Gruppen nicht bereit sind, aufeinander zuzugehen, unabhängig von der Haltung. Und der spannende Twist eigentlich an dieser themenbezogenen und gruppenbezogenen Polarisierung ist eigentlich, dass das nicht unbedingt miteinander zusammenhängt. Das würde bedeuten, ich kaufe meiner Identität dieser Gruppe voll mit. Und zwar mit allen Haltungen, die zu diesem Thema gehört. Und dabei ist es mir egal, ob ich persönlich diese Haltung habe oder nicht, denn ich habe die Gruppenidentität gekauft. Und da wird es demokratisch gesehen problematisch, weil ich an der Stelle die Gruppenidentität über tatsächlich die Lösung der Probleme stelle. Und deswegen ist sozusagen diese Spaltung vielschichtig zu betrachten.
Okay, das heißt also auch, Polarisierung kann durchaus eine Gefahr für den demokratischen Diskurs darstellen. Denn wenn ich Sie richtig verstehe, orientiert man sich ja dann schon immer in der Tendenz an der eigenen ideologischen Gruppe, zu der man sich zugehörig fühlt, wenn man stark affektiv polarisiert ist.
Sie wird vor allem dann zu einem Problem, wenn es diesen zweiten Schritt gibt. Also nicht nur, ich identifiziere mich mit meiner Gruppe und bewerte meine Eigengruppe positiv, sondern ich werte die Fremdgruppe ab.
Okay.
Das ist tatsächlich dann das Problem, weil dann bin ich nicht bereit, mit dieser Fremdgruppe zu interagieren, in den Diskurs einzusteigen. Und das wäre ja im Sinne unseres Demokratiedenkens ja problematisch.
Okay, verstehe. Wie ist es ganz allgemein mit Konflikten? Es ist jetzt ja schon klar geworden, Konflikte sind sehr zentral, wenn es um Polarisierung geht. Wir haben zwei Gruppen gegenüberstehen, die nicht miteinander können, die also demnach im Konflikt miteinander stehen. Sind Konflikte also etwas, was wir versuchen sollten zu vermeiden, die es als Gesellschaft zu bekämpfen gilt? Oder sind Konflikte auch wertvoll? Wie ist es damit?
Ich denke, zu einer gesunden Demokratie gehören Konflikte definitiv dazu, genauso wie die Debattenkultur zu einer Demokratie dazugehört. Und es gäbe keine Debatte, wenn es keine Konflikte gäbe und es auch keine entgegengesetzten Meinungen gäbe. Von daher entspricht das nicht der Vorstellung, die wir von Demokratie haben. Die Frage ist, und das ist aus psychologischer Sicht spannend, wie gehen wir mit diesen Konflikten um? Und dazu gehört sicherlich auch das Aushalten von Unsicherheit, das Aushalten von Diversität, das Aushalten von Ambivalenz, also tatsächlich, dass verschiedene Meinungen da sind und koexistieren dürfen und dass es trotzdem uns gelingt, einen Konsens zu finden. Von daher, ja, Konflikte gehören definitiv dazu.
Mal unabhängig davon, wie die Polarisierungslage in Deutschland jetzt wirklich genau bestellt ist, denn darauf wollen wir gleich noch zu sprechen kommen. Was ja bei vielen Menschen vorliegt, ist diese Wahrnehmung, dass viele Menschen glauben, die Polarisierung ist schlimmer geworden, der Konflikt ist allgegenwärtig. Darum mal in Bezug darauf vielleicht ganz provokativ gefragt, kann es auch so ein bisschen sein, dass wir es ein bisschen verlernt haben, diesen Konflikt auszuhalten, der ja, wie Sie ja auch selber sagen, ja grundlegend auch zu einer Demokratie dazugehört und ja auch produktiv sein kann durchaus?
Ich glaube, es gibt viele Faktoren, die dazu beitragen, dass wir diese Wahrnehmung haben, dass wir gespaltener sind. Und diese Wahrnehmung, dass wir gespaltener sind, spielt sicherlich Hand in Hand mit unserer Selbstbewertung, mit, ja, wir haben es verlernt, denn offensichtlich halten wir Konflikte nicht aus. Und ich glaube, ein Punkt ist, dass tatsächlich Konflikte auf offener Weltbühne ausgetragen werden, die vielleicht früher nicht so publik ausgetragen wurden, außer man hat Debatten unter Politikerinnen gesehen. Und dass wir das Gefühl haben, Mensch, es ist aber viel konfliktträchtiger als früher. Und tatsächlich zeigt ja Forschung, dass wir nicht so gespalten sind, wie wir denken, als wir gespalten sind. Von daher glaube ich nicht, dass wir es verlernt haben. Ich glaube, wir sind uns dem bewusster, beziehungsweise unsere Wahrnehmung ist vielleicht sogar etwas verzerrt, dass wir die Spaltung übertriebener wahrnehmen. Mhm. Und trotzdem finde ich die Frage völlig legitim und zielführend zu sagen, wie können wir denn lernen, mit Konflikten umzugehen? Wie können wir denn lernen, Debatten auszutragen, ohne die Fremdgruppe oder die Gruppe von Menschen, die entgegengesetzter Meinung sind, zu diskreditieren. Ja. Und das ist ein Punkt, da kommen wir sicherlich später nochmal drauf zu sprechen. Aber das ist eine extrem zielführende Frage, unabhängig davon, ob wir es verlernt haben und wie sich das auch geschichtlich abgespielt hat, und wie da der Trend war. Die Frage müssen wir uns jetzt stellen und jetzt die Weichen stellen, damit das funktioniert.
Woran kann man das auch vielleicht ganz konkret im Alltag erkennen, Polarisierung? Wenn man sich in irgendeiner sozialen Situation befindet, wenn man im Internet mitliest oder so, woran erkenne ich, dass etwas polarisiert ist, dass ein Thema oder eine Interaktion polarisiert ist?
Man kann es wahrscheinlich anhand von auch den beiden Ebenen kenntlich machen. Das eine ist sicherlich eine extreme Haltung. Und zwar eine extreme Haltung, die mit einer anderen extremen Haltung entgegengewirkt wird. Das hat man vielleicht schon mal im Freundeskreis erlebt, dass man zu einer bestimmten Streitfrage, was auch immer es ist, Klimawandel, Migration, Rechte von Frauen in unserer Gesellschaft, Umgang mit sexuellen Minderheiten, dass man da unterschiedlicher Meinung ist, vielleicht emotional sehr entgegengesetzt ist. Das wäre ja erstmal ein Zeichen für, okay, da sind wir anderer Meinung oder extrem anderer Meinung. Der andere Punkt ist es, oder Indizien für eine gruppenbezogene Polarisierung sind sicherlich wir als diejenigen, die für den Klimawandel und dem Entgegenwirken von dem Klimawandel kämpfen, sind gute Menschen und alle anderen, die es vernachlässigen und machen, sind böse Menschen. Mhm. Und das Aufwerten der Eigengruppe und das Abwerten, was wir vielleicht was vielleicht irgendwie subtil mitschwimmt irgendwo, ist auch ein Anhaltspunkt dafür, dass eine gruppenbezogene Polarisierung da ist. Und das kann natürlich zu einer Gruppenkohäsion führen, positiverweise, nämlich dass wir uns als Gruppe total einig sind und ein gemeinsames Ziel haben und unser Commitment erhöhen. Und gleichzeitig kann es dazu führen, dass wir auch nicht mehr bereit sind, mit diesen Unmenschen zu diskutieren und in die Aushandlung zu treten. Und dann wird es ein Problem.
Weil man dann nur noch in seiner Eigengruppe unterwegs ist quasi.
Weil man einfach nicht mehr bereit ist, einen Konsens zu finden. Weil dann geht es tatsächlich einfach nur um das Etablieren des eigenen Standpunkts oder der Meinung oder der eigenen Identität in der Öffentlichkeit und weniger um Lösungen zu finden. Natürlich ist das der Idealzustand. Natürlich muss die Fremdgruppe an der Stelle auch bereit sein, darüber zu sprechen. Es ist ja nicht so, als ob dann die Eigengruppe sich immer dagegen wehrt und die Fremdgruppe an der Stelle immer offen wäre. Auch das ist ja etwas komplexer und dynamischer. Aber an sich wird es dann zu einem Problem. Und ich glaube, im Alltag ist das ein Indiz für eine Polarisierung, wenn man das Gefühl hat, naja, politisch werten wir unsere eigene Gruppe auf und alle anderen, die entgegengesetzt denken oder minimal anders denken, werden abgewertet.
Das heißt also auch, so würde ich das jetzt verstehen, Polarisierung hat grundsätzlich erstmal viel mit Emotionen zu tun. Sowohl bei der themenbezogenen als auch bei der gruppenbezogenen Polarisierung. Denn man denkt ja nur noch in Gut und Böse, in Freund und Feind.
Ja. Es heißt nicht umsonst affektive Polarisierung und Affekte sind eng verwoben mit Emotionen und ohne Emotionen geht es an der Stelle dann tatsächlich nicht. Und es ist ja gut, dass wir diese Emotionen haben, denn dann brennen wir für bestimmte Themen, dann brennen wir für eine Initiative oder für das, was wir gerade kämpfen. Und dann, das ist ein schmaler Grat zwischen ich brenne für diese Thematik und für diese Initiative und für das, was wir kämpfen, oder brenne vielleicht zu viel für die Gruppe und die Gruppenidentität steht eigentlich über alle anderen Aspekte und dann wird es so ein Problem. Aber ja, Emotionen spielen eine Rolle und wir brauchen auch diese Emotionen.
Ja.
Diese Emotionen sind nicht per se verkehrt. Verkehrt sind sie, wenn sie die Emotion, alles, was rational zu diskutieren wäre, überschreiben und einfach die Debatte nicht mehr ermöglichen.
Okay, das heißt, letztendlich ist es so ein bisschen wie mit allem im Leben. Viel kann durchaus viel helfen und gut sein, aber irgendwann kommen wir eben an einen Punkt, wo es quasi zu viel ist und wo dann, jetzt übertragen auf die Polarisierung eben, wir einfach zu stark emotional involviert sind, eine zu starke Abneigung gegenüber der Fremdgruppe haben, sodass es dann eben ein problematisches Maß annimmt. Wobei das Spannende natürlich ist, die Frage danach, wann ist dieser Punkt erreicht? Das muss natürlich dann notgedrungen etwas schwammig bleiben, oder?
Genau, also man kann es nicht quantifizieren. Ich kann jetzt nicht sagen, sobald ihre Emotionen auf Stufe 7 sind, sollten sie sich bremsen und für ihre Gruppe nicht mehr brennen.
Ja.
Also schwammig, beziehungsweise es ist relativ.
Ja.
Und manche können mit Emotionsstufe 10 wunderbar umgehen und trotzdem sind sie bereit zu diskutieren, wohingegen andere komplett durch die Gruppenbrille denken.
Wie ist es mit der geschichtlichen Komponente? Hat es Polarisierung schon immer gegeben? Ist das eher ein modernes Phänomen? Ist es vielleicht in seiner Intensität in der Moderne stärker geworden? Können Sie dazu was sagen?
Ja, tatsächlich sind sicherlich Politikwissenschaftlerinnen an der Stelle die besseren Adressen, das einzuordnen. Mhm. Was ich immer wieder wahrnehme beim Lesen der Literatur, und da fällt mir auch eine Studie ein von der Konrad-Adenauer-Stiftung, die 2022 rauskam, die eine gewisse Polarisierungsstruktur in Deutschland ausfindig gemacht haben, die trotzdem nicht besorgniserregend ist. Ja, sie hat zugenommen im Vergleich zu den letzten 20 Jahren. An sich kommt aber die Publikation zur Schlussfolgerung, dass es solche Polarisierungsmuster auch schon Mitte der 80er Jahre in Deutschland gab. So gesehen, wenn man das als Grundlage nimmt, müsste man argumentieren, naja, das Phänomen ist nicht neu. Und tatsächlich zeigt ja auch die Geschichte, dass sich die Geschichte wiederholt und politische Muster sehr häufig wiederholen und offensichtlich Gesellschaften und Demokratien durch bestimmte Krisen müssen, um sich dann wieder zu besinnen. Das klappt mal in einem Land besser, in einem anderen schlechter. Aber ich glaube nicht, dass das Phänomen per se neu ist.
Ja.
Ich glaube, dass die Sichtbarkeit des Phänomens neu ist und dass unsere Debattenkultur eine andere geworden ist. Dadurch, weil wir der Otto-Normalverbraucher und die normale Bürgerin, der normale Bürger tatsächlich ihre Meinung online äußern können und wir diese Button one-on-one oder one-to-many öffentlich austragen können. Und dementsprechend, wenn wir online gehen und Kommentarspalten durchlesen, dann kann ich Ihnen sagen, bei den meisten bleibt hängen, die haben sich die Köpfe eingeschlagen. Obwohl vielleicht 70% der Kommentare völlig zivilisiert waren und etwas Substanz hatten und nur die 30%, die an der Stelle lauter waren, dafür gesorgt haben, dass wir denken, Mensch, wir sind wirklich gespalten als Gesellschaft, weil das Negative viel mehr auffällt. Das ist natürlich evolutionsbiologisch für uns ganz wichtig, dass wir Negativeren mehr Aufmerksamkeit schenken. Aber ich glaube tatsächlich, dass hier an der Stelle es mit einer verzerrten Wahrnehmung von der Polarisierung in unserer Gesellschaft zu tun haben, die dafür sorgt, dass wir das Gefühl haben, Mensch, das ist aber eine sehr besorgniserregende Entwicklung. Und trotzdem heißt das nicht, wenn wir sagen, da gibt es vielleicht eine zu starke Wahrnehmung der Problematik. Trotzdem würde ich nicht sagen, wir setzen uns hin und sitzen das aus, sondern es kann ja trotzdem eine Einladung sein, zu überlegen, was können wir daran verändern.
Kann es also sein, dass diese verstärkte Wahrnehmung ganz konkret auch was mit der Demokratie selbst zu tun hat? Weil in dem Moment, wo ein politisches System demokratisch wird und Menschen ihre Meinung frei äußern können, wo es also einen freien Diskurs gibt, wo es Meinungsfreiheit gibt, wo Konflikte weniger unterdrückt werden, da kommen diese Konflikte ja überhaupt erst zum Vorschein und können sich verstärken oder eben den Eindruck erwecken, dass sie extrem geworden sind.
Es gehört dazu und wir müssen damit umgehen. Wir müssen Werkzeuge und Strategien entwickeln, um damit umzugehen. Und genauso gut kann man argumentieren, wenn man Polarisierung als Folge von homogenen Kommunikationsclustern sieht beispielsweise. Das heißt, wir bewegen uns oder die Gefahr, dass wir uns in Kreisen bewegen, die gleichförmig denken. Diese Kreise brauchen wir. Wir brauchen diese Räume und diese Initiativen, wo Menschen gemeinsam für etwas kämpfen und die gleiche ja. Haltung haben. Die Gesellschaft würde ansonsten nur von Individuen bestehen, die sich nicht zu Gruppen zusammenbilden, wenn wir die volle Heterogenität erfordern würden. Aber bitte kommuniziert nicht miteinander und bildet euch nicht zu Gruppen. Ja. Das funktioniert auch nicht, wenn man irgendwie den Gegenfall denkt. Dementsprechend brauchen wir eine Form von Gruppenbildung, vielleicht sogar zwischendurch auch extreme Haltung und vor allem extrem sicher vertretene Haltungen, die vehement vertreten werden, wo eine Persistenz dahinter steht, damit sich daraus Policies bilden und neue Regeln geschaffen werden, neue Gesetze erlassen werden und neue Regelungen gefunden werden. Man sagt ja rückblicken, dass Klimaforschende vielleicht nicht persistent genug waren in ihrer Warnung, wie es um den Klimawandel steht. Auch das ist eine andere Streitfrage, aber ich glaube, dass diese Gruppen, die persistent für etwas kämpfen und für etwas stehen, fundamental für das Aufleben einer Demokratie sind.
Ja, und vor allem anders können Interessen ja auch gar nicht vertreten werden, wenn es keine Gruppen gibt, die sich dafür und mitunter auch vehement wirklich einsetzen. Und auch die radikalen Meinungen und Positionen haben da ja absolut ihren legitimen Platz am Tisch. Wenn wir zum Beispiel mal 100 Jahre zurückdenken, da waren Frauenrechte ja eine außerordentlich radikale Forderung. Und entlang derer hat sich die Gesellschaft bestimmt ziemlich polarisiert. Aber ohne solche radikalen Forderungen hätte es diese Entwicklung ja vielleicht gar nicht gegeben. Von daher hat das und damit einhergehend ja auch wieder der Konflikt, bei dem wir eben waren, ja vollständig seine Relevanz.
Und Daseinsberechtigung, ja.
Gut, dann würde ich jetzt zum nächsten Thema weitergehen. Wir haben die sozialen Medien jetzt schon ein paar Mal angerissen. Jetzt ist es ja so, dass schon seit langer Zeit eigentlich die sozialen Medien ja im Verdacht stehen, mit der Polarisierung im Zusammenhang zu stehen, diese zu befeuern oder zu verstärken. Es gab lange Zeit diese Filterblasenhypothese, die diesen Zusammenhang versucht hat zu erklären. Vielleicht können Sie darauf einmal eingehen. Vielleicht erklären Sie auch einmal, was diese Filterblasenhypothese ist oder war und was die neueren Entwicklungen diesbezüglich sind und allgemein, was die sozialen Medien, in welchem Zusammenhang die zur Polarisierung stehen.
Eine unfassbar spannende Frage, und, auf die ich als Medientheologe freue und seit vielen, vielen Jahren erfreue. Das Thema ist wie immer alles in der Forschung hochkomplex. Trotzdem versuchen wir das einmal runterzubrechen. Die Idee kam auf, dass durch soziale Medien wir selbst in der Lage sind, unsere Kommunikationsumgebung zu gestalten, und zwar nach eigenen Kriterien zu gestalten. Das heißt, ich wähle Freunde aus und Freundinnen, ich abonniere bestimmte Nachrichtenkanäle und die bilden meine Informationsumgebung. Und wenn ich ganz konsequent nach meinen Grundhaltungen vorgegangen bin, habe ich vielleicht eine rechtsideologische Informationsumgebung, die mich mit diesen Informationen füttert. Uns hat damals dann interessiert, als vor ein paar Jahren meine Nachwuchsforschungsgruppe anfing, ist es denn wirklich so gleichförmig und sind wir wirklich dazu in der Lage, perfekt diese Informationsumgebung zu bilden, die so gleichförmig ist? Oder haben wir vielleicht andere Kriterien bei der Bildung unseres Informationsnetzwerks? Und wir hatten schon die Vermutung, und das zeigt ja auch die Forschung an anderer Stelle, dass wir wahrscheinlich auch andere Kriterien haben, beispielsweise Sympathie. Ich mag irgendjemand aus meinem Leben, den ich vielleicht aus der Grundschule kenne oder aus dem Sportverein, und lasse die Person in mein Netzwerk, und auch diese Person füttert mich mit Informationen. Und haben Studien dazu gemacht und festgestellt, wenn es uns bewusst gemacht wird, würden wir schon Personen in unser Netzwerk reinlassen, die politisch Kongruenz sind mit dem, was wir denken. Aber im Zweifelsfall überwiegen andere Faktoren. Wie kenne ich die Person? Mag ich die Person? Und das kann natürlich korrelieren, dass das Mögen auf Basis von dem, was ich vorher über die Person kannte, entstanden ist. Aber es ist nicht immer. Und das kann, glaube ich, jede Person aus dem eigenen Umfeld nachvollziehen, dass wir auch nicht per se beim allerersten Treffen oder beim Kennenlernen einer Person sagen, aber hör mal, wo bist du denn politisch angesiedelt? Unabhängig davon, dass es auch implizieren würde, jede Person hat auch eine ganz, ganz konstante politische Grundhaltung. Das funktioniert vielleicht in den USA, wo das so fast dichotom ist, weniger hier in Deutschland. Da müsste man wahrscheinlich viele Themen abdecken. Und Die Grundthese ist hier, wir haben also homogene Kommunikationsumgebung und Algorithmen spielen hier ebenso eine Rolle, die sich merken, ach, guck mal, der hat mehrfach irgendwas Linksliberales ausgewählt, dann wird es sich wahrscheinlich für linksliberale Medien oder Inhalte interessieren. Studien dazu sind oder lassen uns etwas nüchtern darauf blicken. Sowohl Menschen als auch Algorithmen sind nicht so perfekt dazu in der Lage, diese Gleichförmigkeit herzustellen und uns so eine homogene Kommunikationsumgebung zu geben, dass wir davon sprechen können, die Menschen werden gleichförmig beschallt. Es gibt aber ein Aber. Ein Aber ist, wenn es um extreme Grundhaltungen geht. Also ich spreche hier von Telegram-Gruppen und von Menschen wirklich mit extremistischen Grundhaltungen, vielleicht demokratiefeindliche Grundhaltungen. Das ist diesen Menschen schon gelingt, sich in den wirklich kleinen Rabbit Holes zurückzuziehen und diese Homogenität nutzen und auch homogene Kommunikationsumgebungen haben. Das mag auch für Verschwörungsmythen und Verschwörungstheoretikerinnen genauso greifen, dass es da eine genauso homogene Kommunikationsumgebung geben kann. Jetzt streitet man sich über den Prozentsatz dieser Menschen und wie schwierig das ist. Das ist sehr, sehr schwierig zu erfassen. Das würde bedeuten, summa summarum, für normale Nutzende sozialer Medien besteht keine Gefahr, sich in sehr homogenen Kommunikationsclustern aufzuhalten, es sei denn, die haben sehr starken Willen und wählen sehr starke, extreme Quellen aus, für die ohnehin schon extremistisch gelagerten Menschen bestünde schon die Gefahr. Und dennoch kann man am Ende die Schlussfolgerung fassen, soziale Medien sind nicht der Ursprung einer Polarisierung, auch wenn man sehr häufig bei der Debatte den Eindruck bekommt. Sie sind auch nicht per se Treiber einer Polarisierung. Sie geben sicherlich Räume, um diese Debatten zu halten, aber es ist gut, dass wir diese Räume haben. Und wenn wir andere Räume gehabt hätten, hätten extremistisch gelagerte Menschen sicherlich diese Räume auch anderswo ausgenutzt und für sich genutzt. Von daher würde ich eher eine optimistische Grundhaltung einnehmen, dass wir jetzt diese Werkzeuge haben und jetzt aber aushandeln müssen, wie nutzen wir sie. Man könnte auch jetzt Studien heranziehen, die versucht haben, das Feld von hinten aufzuräumen und sagen, okay, was ist, wenn wir Menschen ganz explizit Andersdenkenden aussetzen? Es gibt eine spannende Studie im Kontext der 2016er Wahl von Bail und Kollegen aus den USA, die Twitter-nutzenden Accounts ausgesetzt haben, die vom anderen Lager waren. Also ich als Republikaner bekam auf meinen Twitter-Feed überwiegend Accounts von Demokraten zu sehen, in der Hoffnung, na, dann wird sich alles relativieren und die Polarisierung wird entgegengewirkt sein. Das führte aber dazu, dass meine Haltung extremer wurden. Und zwar extremer in die republikanische Richtung. Jetzt stellt sich, und dieses Ergebnis hat so eine spannende Diskussion ausgelöst in diversen Disziplinen bei uns in der Medien- und Sozialpsychologie und Kommunikationsforschung. Es ist spannend zu fragen, warum? Man hätte ja vermutet, es relativiert vielleicht und eröffnet irgendwie das die Sicht auf oder die andersartige Sicht und vielleicht die Empathie dafür. Jetzt muss man sich die Studie genau angucken und die Umstände. Und die Frage nach den Umständen ist hier extrem spannend. Denn man stellt sich das vor, ich bin jetzt ein Republikaner, kriege aber nur von irgendwelchen politischen Funktionären Informationen zu senden. Das waren die Accounts, die ich gesehen habe. Ich habe vielleicht schon eine Grundhaltung zu diesen Personen und zu diesen politischen Figuren. Die kommunizieren auch nicht wie andere durchschnittliche Demokraten, die nicht Macht haben. Und meine Reaktanz diesen Personen gegenüber, also meine Ablehnung, ist von vornherein gegeben. Das heißt, das ist nur zum Scheitern verurteilt eigentlich. Die Frage ist deswegen, wie können wir die Umstände schaffen, dass Menschen einander begegnen und vielleicht dann so der Polarisierung entgegenwirken? Und das ist vielleicht irgendwie eine Begegnung auf Augenhöhe, wo ich nicht vielleicht mit Otto-Normalverbraucher, politische Person, mit Menschen mit Macht konfrontiert werde, sondern vielleicht auf Augenhöhe von Menschen, die ähnliches Lebensmodell haben und ähnliche Lebensbedingungen haben, dass das zum Gelingen des Entgegenwirkens beiträgt.
Okay, das war jetzt eine ganze Menge. Ich versuche nochmal ganz kurz zusammenzufassen.
für den Großteil derjenigen, die soziale Medien wie Instagram und so weiter und so fort nutzen, sind Filterblasen in dem Sinne kein Problem, weil wir durchaus auch mit anderen Meinungen und Positionen konfrontiert werden und interagieren und nicht so abgekapselt in der digitalen Welt leben, wie viele sich das vorstellen. Im Extremfall können diese Konfrontation, dieses Aufeinandertreffen mit Andersdenkenden Polarisierung befördern, wenn wir viel davon mitbekommen. Aber im Normalfall stellt die Filterblase oder die Filterblasenhypothese eben keine Gefahr dar. Es gibt aber quasi diese Ränder, bei denen Menschen so abgekapselt sind, ideologisch in ihrer eigenen Blase leben und quasi auch nur noch in ganz bestimmten Telegram-Channels leben, sich nur noch mit Leuten umgeben, die dieselbe Weltsicht wie sie selbst haben, und dass man da davon reden könnte, dass diese Menschen sich quasi in einer Echokammer befinden, wo nur das wieder rauskommt, was man auch selber reingibt. Was dann wiederum im Umkehrschluss natürlich durchaus in Bezug auf Polarisierung eine Gefahr darstellen kann, da es diese verstärken kann.
Ja, so kann man es zusammenfassen.
Wie ist es mit Deutschland? Ist Deutschland ein polarisiertes Land oder muss man auch da wieder nach spezifischen Themen nochmal aufschlüsseln, um so eine Aussage tätigen zu können?
Es macht total Sinn, das nach dem zu entschlüsseln. Es gibt zwei Studien aus den letzten Jahren. Zum einen die Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung und die eine weitere Studie, die letztes Jahr erschienen ist, von Mercator-Forum für Migration und Demokratie, die ich sehr empfehlen würde, weil sie wirklich wunderbar runterbrechen und mundgerecht verpacken, wie es um die Polarisierung in Deutschland steht. Mhm. Und beide haben ähnliche Schlussfolgerungen. Das ist ja auch immer beruhigend in der Wissenschaft. Wirklich die übergeordnete Schlussfolgerung ist, Polarisierung hat ja etwas zugenommen. Dazu kommt vor allem die Adenauer-Stiftung zur Schlussfolgerung, als es in den letzten Jahren der Fall war. Und es gibt Polarisierung sicherlich zu bestimmten Themen, aber Deutschland ist trotzdem nicht so polarisiert, wie wir denken, dass wir es sind. Das ist erstmal so, dass wir festhalten können. Jetzt, wenn man sich die gruppenbezogene Polarisierung ansieht, und beide Studien sind zum Glück so vorgegangen, dass sie Polarisierung nicht nur auf thematischer Ebene, sondern auf Gruppenebene angeschaut haben und das sogar kombiniert haben, lässt sich festhalten, dass beispielsweise beim Thema Zuwanderung, wenn es darum geht, sollte Deutschland weiterhin Zuwanderung ermöglichen und wir ermöglichen, dass es nur bei 17% der, jetzt kann man sagen nur oder krass viel, 17% der Befragten zu diesen maximal polarisierten zählen. Das heißt, ich habe eine Grundhaltung dazu, ich befürworte Zuwanderung total und bin deswegen ein guter Mensch und meine Gruppe auch und diskreditiere die Fremdgruppe, die andere Haltung ist. Und das trifft dann auf vice versa genauso zu. Also ich lehne Zuwanderung ab und halte Menschen für Unmenschen, die Zuwanderung befürworten. Die zusammengerechnet sind, machen 17% aus. Und das ist die sicherlich von den Themen her größte Gruppe. Bei allen anderen Themen, Klimawandel, Gleichstellung von Frauen in unserer Gesellschaft, Umgang mit sexuellen Minderheiten, ist Deutschland weit weniger polarisiert als beim Thema Zuwanderung. Dementsprechend muss man feststellen, es ist nicht so stark, wie wir es vermutet hätten. Wir haben vielleicht die Wahrnehmung, dass es so ist. Soziale Medien spielen da sicherlich eine Rolle. Also jeder kann ja für sich selbst den Test machen. Wie häufig habe ich in den letzten 10 Tagen irgendwas online gelesen, was mich aufgeregt hat? Allein das ist ja schon ein Indiz dafür, dass man nicht in einem homogenen Cluster unterwegs ist, der mich immer nur bestätigt. Und ich glaube, das führt halt dazu, dass diese Wahrnehmung befeuert wird.
Okay, das bedeutet, um nochmal in dieser Metapher der Spaltung der Gesellschaft zu bleiben, es gibt vereinzelt Themen, bei denen die Menschen sich tatsächlich an den Rändern orientiert und sich ein gewisser Spalt aufmacht. Aber bei den meisten Themen ist es so, dass der Großteil der Bevölkerung eigentlich genau dort steht, wo dieser mutmaßliche Spalt sein soll, nämlich in der Mitte. Und nur wenige Menschen befinden sich tatsächlich an den Rändern.
Die meisten Deutschen nehmen Mittelposition ein.
Okay. Sie haben es gesagt, Migration ist zum Beispiel so ein Thema. Welche Themen gibt es noch dann vielleicht, wo es in Deutschland eine leichte Polarisierung oder vielleicht eben sogar eine starke, je nachdem, gibt, wo die Meinungen ein bisschen stärker auseinandergehen?
Ja, also tatsächlich ist Zuwanderung das Thema, wo es am stärksten beobachtet wurde. Ob man da auch schon bei 17% von Polarisierung und Spaltung einer Gesellschaft spricht, würde ich bezweifeln. Tatsächlich bei allen anderen Themen, die ich gerade aufgezählt habe, ist es weniger ausgeprägt. Wir sehen aber immer wieder, und wir müssten ja auch für Studien immer Themen auswählen, wo wir wissen, Menschen werden sich darüber streiten. Und Klassiker ist neben Zuwanderung, Migration und Flüchtlingspolitik der Klimawandel. Nicht Klimawandel per se, ist der Menschen gemacht oder nicht? Das ist eine Frage, da sind sich die Deutschen eigentlich auch einig. Vielmehr, wie bereit bin ich, persönlich Maßnahmen zu ergreifen, um den Klimawandel entgegenzuwirken? Stichwort Tempolimit, Stichwort Einfamilienhäuser abschaffen, auf Plastik verzichten. Also viele Sachen, die meinen Alltag betreffen. Da gibt es Streitfragen, wo Menschen sagen, boah, das geht mir schon zu weit. Nein, darauf möchte ich nicht mehr verzichten. Natürlich sind das kleine Maßnahmen, aber im Kontext des Klimawandels und dem entgegenzuwirken, gibt es solche Streitfragen. Eine sehr klassische Streitfrage ist alles, was mit Gender zu tun hat und die Gleichstellung der Geschlechter. Auch alles, was auch mit Themen zu tun hat, die die Geschlechteridentitäten von zwischen männlich und weiblich und weit darüber hinausgeht, betrachten und davon ausgehen, dass es mehr Geschlechter gibt und es solche Diskussionen trifft wie Unisex-Toiletten. Auch das sind so Fragen, wo Menschen sich darüber streiten, weil das heißt sehr häufig darum geht, etwas Altbewährte, was man immer funktioniert hat, aufzugeben und zu verändern für womöglich eine Minderheit. Das sind klassische Streitfragen. Corona-Pandemie spielte in beiden Studien noch eine Rolle. Ich glaube, auch das wird nach und nach immer stärker abnehmen. Eine klassische Streitfrage war da, sollte man Menschen, die geimpft sind, mehr Privilegien geben? Klingt heute jetzt in August 2024 auch absurd, dass wir uns überhaupt darüber gestritten haben. Aber das war sicherlich zu der Zeit nochmal eine Streitfrage. Ja, ich glaube, das sind so aktuell die Fragen, die uns am ehesten beschäftigen.
Okay, das heißt, um meine Frage vom Anfang nochmal aufzugreifen, es ist gerade nicht so, dass wir verlernt haben, diesen Konflikt auszuhalten, sondern es gibt vereinzelte Themen, Migrationspolitik, Identitätspolitik, die einfach sehr triggern können, insbesondere auf sozialen Medien, und die dadurch dieses Gefühl vermitteln, dass wir eine verstärkte Polarisierung haben. Wenngleich wir aber in der Realität sehen, dass es eigentlich so ist, dass wir sehr nah beieinander stehen.
Genau, und es bleibt nicht nur bei diesem Gefühl. Also der Prozess bleibt nicht bei diesem Gefühl und danach ist Ende, sondern dieses Gefühl macht auch was mit uns. Wenn wir das Gefühl haben, wir sind gespalten, dann hält uns das vielleicht ab, im Freundeskreis bestimmte Diskussionen zu führen, in politische Diskussionen einzutreten, weil wir das Gefühl haben, ah, das ist gerade so hitzig. Wir sollten wirklich nicht über Politik sprechen an diesem Tisch. Deswegen, die Macht dieser Wahrnehmung ist gar nicht zu unterschätzen.
Ja.
Denn tatsächlich sind häufig Wahrnehmungen das, was am ehesten unser Verhalten beeinflusst in politischen Kontext. Und ich denke, dass wir mit dieser Wahrnehmung arbeiten sollten. Ein erster Schritt ist ja sicherlich, das zu korrigieren und Zahlen zu präsentieren und sagen, ach, zu dieser Frage sind wir uns eigentlich alle einig. Da brauchen wir gar nicht drüber zu streiten.
Okay, das heißt also, bei uns ist die Lage relativ überschaubar. Wie ist es in den USA? Jetzt ist es, denke ich, kein Geheimnis, dass da die Fronten ein bisschen stärker verhärtet sind. Kann man im Fall der USA von einer polarisierten Gesellschaft sprechen? Oder ist auch da wieder das Problem, dass die Grenzen auch da etwas verschwommen sind und man nicht so genau sagen kann, ab hier sind wir jetzt polarisiert?
Man kann es im Trend sicherlich bewerten und man kann auch wieder themenspezifische und gruppenbezogene Polarisierung betrachten. Tatsächlich auf dem spezifischer Ebene, und es gibt auch da spannende Studien aus den eigenen Häusern der USA. Wir können gerne auch eine Studie verlinken von der Carnegie University oder von einem Institut, Carnegie Endowment for Peace Research heißt es, glaube ich, die Polarisierung in USA betrachten und zu diversen Schlussfolgerungen kommen. Thematische Polarisierung ist tatsächlich nicht so stark gegeben. Die nennen das ideologische Polarisierung, also wo es wirklich um Ideologien geht und Grundhaltung. Das stützen auch übrigens weitere Studien, andere Institute. Also Abtreibung und Abtreibungsverbot ist ein klassisches Thema. Zuletzt eine Studie vom Pew Research Center zeigte, 67% der Nordamerikanerinnen befürworten Abtreibung in allen Fällen. Und auch da zeigt sich, eine Mehrheit würde es thematisch und in der Streitfrage befürworten. Mhm. Wo die USA aber deutlich stärker polarisiert ist, ist auf der Gruppenebene. Und da spielt sicherlich das dichotome Parteiensystem, wenn man zumindest nach Mehrheiten geht, eine Rolle, Demokraten versus Republikaner, Liberalen versus Konservativen, als Pendant dazu. Und da ist die Gruppenidentität und die Macht der Gruppenidentität schon eine andere als Deutschland, wenn man das zum Vergleich zieht. Und da zeigt sich auch, dass in den letzten 20 Jahren das zugenommen hat, nämlich diese Aufwertung der Eigengruppe. Ich als Demokrat denke, Demokraten sind bessere Menschen und ich würde eher einen Demokraten an meinem Tisch sitzen haben oder einen Demokraten als Partner, Partnerin meiner Tochter befürworten. Das sind die Fragen, die dann gestellt werden, um das festzuhalten. Mhm. Versus ich würde niemals einen Republikaner in mein Haus lassen oder einen Republikaner meiner Familie akzeptieren. Das hat zugenommen und diese Spaltung, diese Differenz zwischen wie sehr werte ich meine eigene Gruppe auf und wie sehr werte ich die Fremdgruppe ab. Und das ist ja ein Problem. Und jetzt kann man sich darüber streiten, woran liegt das? Und was sind die Ursachen? Auch da gibt es sicherlich politikwissenschaftliche Forschung, die noch viel stärker ins Detail geht. Es gibt aber verschiedene Erklärungsansätze. Zum einen gibt es eine Elitepolarisierung in den USA. Das heißt, auch schon die Politikerinnen sind polarisiert und treffen Entscheidungen im Kongress oder im Senat entlang der eigenen Parteilinie. Und das entspricht vielleicht nicht immer dem Willen der Bevölkerung, aber sie wählen halt einfach im Einklang mit der Partei. Und das heißt, es wird öffentlich so gelebt und das spiegelt sich dann hinterher in der Medienberichterstattung dann auch wieder. Das ist zum einen Problem. Dann gibt es wirtschaftliche, sozioökonomische Entwicklungen, die das begünstigen, beispielsweise die Spaltung zwischen Arm und Reich und die Verteilung von Reichtum. Es ist auch dort in der Studie dokumentiert, dass es eine reziproke Beziehung gibt zwischen Verteilung von Reichtum und Polarisierung. Nämlich, wenn es eine größere Spaltung zwischen Arm und Reich gibt und eine ungleiche Verteilung von Reichtum gibt, das befeuert, dass die Polarisierung auf Gruppenebene, weil dann gibt es nämlich Gruppen, die Interessen vertreten und Präferenzen haben, die Policies unterstützen, die ungleiche Verteilung verstärken sollen. Und das wiederum führt zu einer ungleichen Verteilung und vice versa über die Zeit hinweg hochgerechnet eine klassische verstärkende Spirale. Es gibt sicherlich diese noch zwei weitere Faktoren, die mir einfallen. Zum einen das Parteiensystem, was in die Hände spielt. Das ist viel einfacher für uns zu sagen, wir gegen sie, wenn ich zwei größere Parteien habe, wo wir es in Deutschland mit deutlich mehr Wechselwählern zu tun haben und mit deutlich mehr Parteien, die auch sich neu bilden. Das wäre in den USA jetzt erstmal undenkbar. Es bleibt spannend in den nächsten Jahren, was die Republikanische Partei machen wird. Plus die Medienberichterstattung ist auch noch eine andere. Das Mediensystem in den USA funktioniert schon anders. Die politische Färbung der Berichterstattung ist schon eine andere als in Deutschland. Wir haben hier leichte Tendenzen, wie sich das Mediensystem aufstellt. Aber wenn man bei Fox News reinschaltet, kriegt man tatsächlich schon eine andere Weltsicht vermittelt und in einer anderen Intensität, als wir es in Deutschland sehen. Und auch das trägt sicherlich dazu bei, dass eine Gruppenidentität befeuert wird und verstärkt wird, wenn ich das konsumiere. Wenn man sieht auch, wie die Konsumzahlen von Fox News beispielsweise, wie hoch die sind.
Das heißt also, ein ganz zentraler Punkt ist wirklich dieses Zwei-Parteien-System. Denn einerseits hat man diese direkte Zuordnung bei der gruppenbezogenen Polarisierung, wo man sich eben entweder den Republikanern oder den Demokraten zuordnet und damit identifiziert. Andererseits hat man über die Medien, die ja auch eine starke Färbung in den USA haben, diese Zuordnung zu diesen beiden Parteien, die es ja in diesem Rahmen auch gar nicht gäbe, wenn es mehr als zwei große Parteien geben würde, die um die Macht konkurrieren würden.
Ja, und dass wir in Deutschland überhaupt das Konzept von Koalition haben, auch das spiegelt ja auch eine grundsätzliche Bereitschaft, wieder Kompromisse einzugehen und sich entgegenzukommen. Von daher wird sich das sicherlich auch nochmal in der, nicht nur in der Wahrnehmung der Wählerschaft widerspiegeln, sondern vielleicht auch in Grundhaltung widerspiegeln.
Das heißt also auch, wenn es in Deutschland zum Beispiel nur SPD, CDU gäbe, wir hätten ein Zwei-Parteien-System, dann würde es bei uns in Bezug auf die Polarisierung vermutlich anders aussehen, da dies ein großer Risikofaktor ist, korrekt?
Ich glaube, wir können tatsächlich glücklich sein, dass wir so viel Auswahl haben bei den Parteien. Und auch wenn man sieht, wie die Grundhaltungen der Deutschen zu Streitfragen sind und dass sich ein Großteil der Deutschen auch in der Mitte einsiedeln würden, können wir auch bei sehr vielen Fragen davon ausgehen, dass auch sehr viele Parteien, SPD, CDU, die sich in der Mitte befinden, mit leichten Tendenzen in die andere Richtung, auch zu bestimmten Fragen noch, so hoffen wir, bleibt das auch lange, auch in der Mitte sich dazu aufstellen.
Okay, um nochmal ganz konkret auf diese ja für den Podcast eigentlich zentrale Frage einzugehen. Inwiefern kann Polarisierung eine Gefahr für die Demokratie darstellen oder tut dies auch? Wir haben jetzt einige Aspekte schon angerissen. Beziehungen werden strapaziert, man denkt nur noch im Freund-Feind-Schemata, man ist gar nicht mehr diskursfähig, im Extremfall natürlich. Welche anderen Aspekte gibt es noch zu beachten, in denen Polarisierung eine Gefahr für die Demokratie darstellen kann?
Ja, auch da würde ich zwei Seiten einer Medaille betrachten. Wir haben gerade schon beschrieben, dass Polarisierung sicherlich irgendwie zur Demokratie dazugehört und dass wir Gruppen brauchen, die vehement eine Meinung vertreten und vielleicht hier und da sehr starke Meinung vertreten, weil das auch die Debattenkultur anregt. Problematisch wird es erst, wenn wir nicht mehr bereit sind, diese Debatte zu führen und wenn das nicht auf der inhaltlichen Ebene bleibt, sondern persönlich wird oder auf einer Gruppenebene stattfindet und Gruppenidentitäten zu mächtig werden. Dann wird es ein Problem, wenn wir nicht mehr bereit sind, mit diesen Menschen an einem Tisch zu sitzen, uns mit ihnen zu unterhalten und deren Geschichte zu hören. Dann wird es ein Problem, weil dann können wir diese Fragen nicht mehr diskutieren.
Ja. Hat es noch andere Auswirkungen auf das demokratische System und die dazugehörigen Prozesse? Also zum Beispiel Wahlen, Politiker, auch damit zusammenhängende Phänomene wie zum Beispiel Populismus?
Also ich kenne jetzt keine Studien, dann können sicherlich Politikwissenschaftler mehr dazu sagen, aber es liegt schon nahe zu vermuten, dass wenn wir eine starke Spaltung unserer Gesellschaft wahrnehmen, wir als Wähler, die unvoreingenommen an die Streitfrage drangehen, sondern die Themen, die mich interessieren, überfordert sind vor so viel Komplexität. Ich meine, wenn wir doch die Wahrnehmung haben, wir streiten zu sehr darüber, dann wird es komplex sein, dann wird es nicht einfach zu beantworten sein. So meine Schlussfolgerung. Also bin ich völlig überfordert mit der Auswahl an Lösungen, auch mit der Komplexität der Diskussion und kann mich im Bereich der Politikverdrossenheit abspalten. Und ich sage, krass, nee, das ist mir jetzt einfach zu komplex. Das ist sicherlich auch eine Gefahr, wo ich sage, da müssen wir dem entgegenwirken und besser aufklären, um zu zeigen, naja, eigentlich ist es nicht der Fall. Eigentlich besteht zu dieser Frage keine Spaltung. Es gibt diese fünf verschiedene Haltungen, aber tendenziell sind vier davon, haben die gleiche Prämisse. Es geht nur noch um die Lösung. Also, dass wir viel transparenter solche Debatten runterbrechen, das ist sicherlich ein Punkt. Und uns, ja klar, also das Wahrnehmen einer aufgeheizten Stimmung und einer aufgeheizten Gesellschaft und Debattenkultur kann sicherlich für jede einzelne Person, die in einer Position sitzt, die Entscheidungsträger sind, auch was mit ihm machen und bestimmte Entscheidungen anders treffen lassen. Man kann jetzt verschiedene Beispiele durchgehen, aber an sich glaube ich schon, dass diese Wahrnehmung, wie ich gerade schon beschrieb, recht mächtig ist.
Letztes Jahr kam dieses sehr lesenswerte Buch Triggerpunkte von Steffen Mau und Kollegen raus. Das jetzt mal übertragen auf die Gefahren des politischen Systems, besteht nicht auch das Risiko, dass solche polarisierten Themen, Migration, Identitätspolitik, Klima, all diese Dinge, über die wir geredet haben, ganz konkret von politischen Parteien, gerade den Parteien, die sich am Rand des Spektrums bewegen, genutzt werden und ganz konkret instrumentalisiert werden, um darüber und über dieses Gefühl, diese Wahrnehmung der Spaltung Menschen anzusprechen?
Ja, also man versetzt sich in die Lage von Menschen, die politische Kampagnen aufbauen, leiten und begleiten. dass er sicherlich ein Punkt ist zu wissen, das ist ein hitziges Thema, darüber streiten sich die Menschen, ich positioniere mich dazu stark in einer rhetorisch starken Form und bin möglichst präsent zu dem Thema, denn das könnte mir irgendwelche Vorteile bringen in der Bewertung meiner Person als politischer Kandidat und dann für die Wahl meiner eigenen Partei. Also ich glaube, das liegt nahe zu vermuten, dass solche Themen genutzt werden. Instrumentalisiert klingt ja per se negativ und hat sicherlich auch nochmal eine gewisse Nähe zur Manipulation. Das ist sicherlich ethisch nochmal komplexer zu betrachten, was davon Manipulation ist und was davon einfach sagt, wir greifen Themen auf, die Menschen betreffen oder die Menschen in ihrer Wahrnehmung als Streitthema sehen. Also ich glaube, das liegt nahe zu vermuten, dass es der Fall ist, ja.
Ja, das ist natürlich nochmal eine gute Anmerkung. Auch da natürlich wieder, es ist völlig legitim natürlich auch und wichtig ja auch auf diese Punkte und diese Themen einzugehen, denn es sind ja letztendlich Themen, die Menschen nichtsdestotrotz bewegen.
Ganz kurz dazu, ich kenne das Buch nicht, ich habe es nicht gelesen. Okay. Also von daher, ja. Das war jetzt nur auf Basis von dem, was Sie gerade geschildert haben, wie meine Einschätzung wäre, wenn die Autoren das doch anders formulieren, wäre das sicherlich auch eine indirekte Kritik, die nicht gerechtfertigt wäre.
Dann lassen Sie uns jetzt noch zum letzten Teil kommen und kurz darüber reden, welche Möglichkeiten es gibt, damit wir uns vor diesem Phänomen und den potenziellen oder tatsächlichen Gefahren, die davon ausgehen, schützen können. Gibt es auch Aspekte, Mechanismen vielleicht, Dinge, die man beachten kann, die so einer Polarisierung etwas dämpfend entgegenwirken können, die dem also quasi was entgegensetzen?
Ja, es gibt ganz tolle Initiativen, die sich daraus ergeben haben, dass wir solche Polarisierungstendenzen haben. Wir können sie gerne im Podcast mit verlinken. Da gibt es von einer US-Universität die Initiative Strengthening Democracy beispielsweise. Und diese Initiativen bauen alle so ein bisschen auf eine sozialpsychologische Grundtheorie auf oder eine Grundthese, nämlich die Intergruppenkontakttheorie, nämlich dass wir Kontakt brauchen, um Ressentiments gegenüber Gruppen und Vorurteile gegenüber Fremdgruppen abzubauen. Das klingt erstmal ganz einfach. Das würde bedeuten, wir packen einfach Menschen, die in gegensätzlicher Meinung sind, in einen Raum. Und dann wird das schon laufen. Es gab ja auch sowohl auf deutscher Ebene als auch auf europäischer Ebene die Initiativen Deutschland spricht. Und auch da sollte man Menschen mit entgegengesetzter Meinung zusammensetzen und diese Debatte austragen lassen. Dazu liegen jetzt erstmal keine Ergebnisse vor, um zu sehen, wie ist das abgelaufen. Aber die Idee ist es tatsächlich, einander zu begegnen und darüber zu sprechen. Was diese Initiativen für spannende Ergebnisse zum Teil hervorgebracht haben, ist es, erstmal muss man falsche Grundvorstellungen ausräumen. Zum einen die falsche Grundvorstellung, dass wenn wir in gegensätzlicher Meinung sind oder vielleicht zu verschiedenen Gruppen gehören, politischen Gruppen gehören, dass wir durch die Bank über alle Themen hinweg in gegensätzlicher Meinung sind. Wenn man dann aber sieht, wie stark ist die Überlappung zwischen uns, ist sie doch viel stärker. Und dann mit dieser Misconception sozusagen zu arbeiten und die auszuräumen, das ist schon mal erstmal ein Aha-Moment für entgegengesetzte Gruppen, sich einander anzunähern und vielleicht etwas Vertrauen aufzubringen. Ach, vielleicht sind wir doch gar nicht so unterschiedlich. Tatsächlich zeigt eine eigene Studie von uns, da ging es weniger um politische Gruppen, sondern um Entstigmatisierung von Gruppen, die ansonsten zu Minderheiten gehören, beispielsweise Menschen mit Schizophrenie, dass das Erkennen von Eigenschaften, von gemeinsamen Eigenschaften und von Ähnlichkeit dazu führt, dass wir und die soziale Akzeptanz von diesen Gruppen erhöhen. Also auch ähnlich wie die Kontakttheorie das sagen würde, der Kontakt mit einer Person und mit deren Geschichte führt dazu, dass wir an der Stelle unsere Vorurteile abbauen können. Und das ist sicherlich ein Schlüssel dazu, der sozialpsychologischen Problematik von Polarisierung auf den Grund zu gehen, nämlich zu sagen, wenn es am Ende um die Erkenntnis geht, wir sind doch ähnlich, dass wir denken, dann baut das vielleicht die Grundproblematik auf, dass wir das Gefühl haben, wir leben in verschiedenen Welten und die Spaltung ist riesig und einfach nicht aufzulösen. Mhm. Von daher, ich als Medienpsychologe habe natürlich eine psychologische Sicht darüber. Es gibt sicherlich auch nochmal politikwissenschaftlichere, wirtschaftlichere Faktoren, wo man sagen kann, die wirken der Polarisierung entgegen und schwächen die ab. Aber psychologisch gibt es sehr viele schöne Interventionen, die man leisten kann, um diese Vorurteile, und letztendlich geht es um Vorurteile hier, abzubauen.
Was können wir denn sonst noch tun als Individuum, als Gesellschaft? Welche Möglichkeiten haben wir, um in den Fällen, wo es tatsächlich einen leichten oder einen größeren Graben gibt, etwas zu verändern und einen Schritt aufeinander zuzukommen?
Ja. In einer idealen Welt wären wir bereit, in den Austausch zu treten, gerade wenn diese Fronten erhärtet sind und diese grundbezogenen Identitäten aktiviert sind. Das ist leider nicht so einfach. Also wir können zum einen den Pfad gehen der Kontakthypothese, also dass wir denken, wir brauchen diesen Austausch und dieser Austausch muss unter optimalen Bedingungen organisiert sein, dass wir eine gemeinsame Aufgabe, ein gemeinsames Ziel, dass wir Gemeinsamkeiten entdecken. Das ist sicherlich irgendwie eine Möglichkeit. Auch da kann es sicherlich sehr schöne Initiativen und Projekte geben, wo man vielleicht Aufgaben bewältigen musste, nichts mit Politik oder irgendeiner Streitfrage zu tun haben, sondern auf völlig andere Ebene stattfinden, die Gruppe gemeinsam für etwas kämpfen lassen. Deswegen sind Sportvereine hervorragende Institutionen. Man kann genauso gut technische Möglichkeiten sich vorstellen. Ich meine, wir haben die Werkzeuge ja eigentlich wirklich in unseren Händen, wo wir über Algorithmen Menschen matchen und nicht sagen, worüber seid ihr gematcht. Auch das schafft ja von vornherein oder erfordert zum einen eine Bereitschaft, dass ich bereit bin, mit einer Person, die entgegensitzt, zu diskutieren. Wenn ich aber sage, wir machen ja ein Experiment und wir lassen Menschen begegnen, die in irgendeiner Form sich unterscheiden. Und das sind tatsächlich verschiedene Kriterien, nicht nur politische Gesinnung, dass das dafür sorgt, dass wir über bestimmte Gruppen mehr erfahren und unsere Grundhaltung dazu verändern. Es gibt sehr schöne Ansätze, gerade in der amerikanischen Literatur. Zum einen in der University of Texas gibt es das Konzept der Connective Democracy. Das richtet sich viel stärker nochmal an Medienschaffende, aber kann prinzipiell auch für Nutzerinnen und Bürgerinnen genutzt werden, wo es darum geht, wie schaffen wir eigentlich eine Öffentlichkeit, die Brücken baut zwischen verschiedenen Inseln oder zwischen gespaltenen Gruppen. Und da, das ist sehr praxisorientiert, dann wird zum Beispiel geäußert, unterhaltet euch mit Menschen eurer Community, unterhaltet euch mit Menschen in direkter Nähe, bildet Informationsumgebungen, die ausgewogen sind, wo Menschen viel deutlicher gemacht wird, was kann man konkret selbst machen, um das aufzulösen. Natürlich muss eine Bereitschaft bei Menschen da sein, es zu machen, plus eine Notwendigkeit erkannt sein. Wenn ich doch wunderbar mit meinem Leben klarkomme, warum sollte ich mir jetzt irgendwie die Arbeit machen, mir eine heterogene Informationsumgebung extra aufzubauen? Auch das muss man im Hinterkopf behalten. Wie gesagt, die Connected Democracy Initiative richtet sich vor allem an Medienschaffende, wo es gerade für die Arbeit von Journalisten hingeht. Wie baue ich eine Geschichte auf? Wie baue ich Nachrichten auf, damit sie möglichst ausgewogen sind, damit sie auch repräsentativ sind, damit sie nicht nur einen Einzelfall, der dramatisch und extrem ist, in den Vordergrund stellen, sondern vielleicht das große Ganze aufzeigen und Menschen das viel besser einordnen lassen. Dann gibt es aktuell ein sehr schönes Konzept, was schon vor vielen Jahren eine Rolle spielte, aber jetzt nochmal stärker an Beachtung gefunden hat, nämlich das Konzept des Democratic Listening, nämlich die Fähigkeit, nicht nur zu sprechen, sondern zuzuhören. Mhm. Also, dass wir in der Lage sind, wenn wir uns an einen Tisch setzen, einander zuzuhören, dass, wenn sie mir ihre Geschichte erzählen, die Genese ihrer Haltungen schildern, warum sie zu bestimmten Schlussfolgerungen gekommen sind, welche persönlichen Vorerfahrungen dazu geführt haben und dass ich in der Lage bin, innezuhalten, zuzuhören, das mit meiner Geschichte abzugleichen, Empathie dafür zu entwickeln, dass das eine Fähigkeit ist, die deutlich stärker trainiert werden muss, als wir sie vielleicht aktuell haben, um in diesen Austausch zu treten und dass dieser Austausch möglichst fruchtbar ist und womöglich mit Toleranz, Akzeptanz am Ende dasteht. Denn am Ende, und das ist ja auch eine falsche Prämisse, geht es nicht darum, Meinung zu verändern. Also wenn wir entgegengesetzter Meinung sind, ist nicht das Ziel unseres Austauschs, dass ich am Ende mit entgegengesetzter Meinung rausgehe. Wie unrealistisch ist das eigentlich? Und was für eine Beleidigung an unsere Ideologie ist es eigentlich, wenn wir so einfach umgepolt werden können? Viel stärker geht es eher darum, Akzeptanz, Verständnis, Toleranz füreinander zu entwickeln und dass das so die Grundlage ist, um in diese Debatte einzusteigen. Ja. Und das sind, finde ich, schöne Konzepte, die Schlaglichter darstellen, die das möglich machen könnten, dass wir diesen Austausch zwischen polarisierten Gruppen ermöglichen.
Das finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Das heißt also, letztendlich geht es auch so ein bisschen darum, zu lernen, wenn man in eine Diskussion einsteigt, von vornherein zu akzeptieren, es besteht auch, es muss auch die Möglichkeit bestehen, dass ich hier rauskomme und von meinem Gegenüber in seiner Meinung überzeugt wurde oder zumindest zum Nachdenken gerate. Und dass es zweitens eben ja auch gute Gründe gibt, warum Menschen eine andere Haltung vertreten und warum sie eine andere Position einnehmen.
Ja. Also man denke konkret an ein Beispiel, man ist total für eine Willkommenskultur in Deutschland und unterhält sich aber jetzt mit einer Person, die Tag ein, Tag aus mit Geflüchteten zu tun hat und über die Strapazen der Arbeit im Alltag darüber berichten kann. Ich per se habe aber in meinem Alltag nichts mit Geflüchteten zu tun. Dass das meine Sicht darauf etwas reichhaltiger macht und die Komplexität und dem Ganzen eine ganze Komplexität verleiht und hier und da gewisse Entscheidungen und Haltungen nuancierter entstehen lässt, das liegt auf der Hand. Von daher sind solche persönlichen Erfahrungen extrem wichtig. Wie die einzelnen Personen das bewerten und was das dann mit der Grundhaltung macht, ist eine andere Frage. Aber diese Erfahrung ist erstmal da. Und diese Erfahrung zu hören und damit was zu machen, ist essentiell. Und auch das können wir tatsächlich trainieren.
Ich finde es auch deshalb ganz spannend, weil es ja so ein bisschen diese dahinterstehende Frage, was wir tun können, auf einer höheren Ebene anspricht. Weil das, was Sie ja jetzt damit, wofür Sie plädiert haben, ist ja Bildung letztendlich. Dass man Menschen auf eine gewisse Art und Weise sensibilisiert und bildet. Das heißt, Bildung spielt einen ganz entscheidenden Faktor, wenn es darum geht, Polarisierung zu bekämpfen. Und damit einhergehen, muss man natürlich auch sagen, wenn das so ist, dann spielt auch die Politik eine entscheidende Rolle und ist eine wichtige Stellschraube, die etwas in dieser Hinsicht tun kann, da sie natürlich ganz maßgeblichen Einfluss auf Bildung hat und auf die Art und Weisen, wie wir bilden, ob nun über die Schulen, über politische, außerschulische Bildung, über Projektgelder, alles Mögliche, was damit einhergeht.
Ja, und es betrifft natürlich die Politik. Ich würde trotzdem die Verantwortung des Einzelnen nicht herausnehmen, dann muss es ja auch an den Einzelnen in irgendeiner Form herantreten. Und man kann aber trotzdem irgendwie an die kreativen Gruppen unserer Gesellschaft auch appellieren, auch tatsächlich vielleicht Technologien, Tools, Softwares zu schaffen, die uns neugierig machen, die uns neugierig auf andere Geschichten machen, die dann erfolgreich werden, weil sie auf dieses Konzept der Heterogenität aufbauen oder der Diversität aufbauen. Also auch das, auch ich würde nicht Top-Down warten oder ich würde nicht auf eine Top-Down-Lösung warten, sondern würde durchaus auch unsere Gesellschaft an unsere Gesellschaft appellieren, Bottom-Up etwas zu entwickeln und Ideen zu entwickeln, wie wir das auch angehen können.
Ein letzter Punkt vielleicht noch, da Sie gerade ja auch nochmal über Diversität und Heterogenität gesprochen haben, also Vielfalt. Ich komme aus der Radikalisierungsprävention und was in der Deradikalisierungsarbeit auch ganz zentral ist, ist dieses Diversifizieren von Identität. Denn in dem Moment, wo man radikal, wo man extremistisch wird, wird die ganze Identität ja vereinnahmt von diesem einen Aspekt, von dieser einen Ideologie. Und man sieht die Welt nur noch durch eine bestimmte Brille. Und da ist das Diversifizieren von Identität, von der sozialen Identität, natürlich super wertvoll, zu zeigen, dass man viel mehr sein kann als nur dieser eine Aspekt und auch viel mehr ist als das. Und das ist ja auch, wenn ich jetzt drüber nachdenke, für die Polarisierung und die Prävention ja auch total wertvoll, da kann es zumindest sein, dass man einen solchen Ansatz verfolgt.
Exakt. Und die sozialpsychologische Forschung zeigt ja, dass es immer wieder gelingt, die Gruppenidentität situativ salient zu machen. Das heißt, wenn ich Sie jetzt dazu aufrufe, einen Besinnungsaufsatz darüber zu schreiben, was es heute heißt, ein Mann zu sein, dann habe ich Ihre Rolle als Mann und Ihre Identität als Mann aktiviert. Und wenn es darum geht, vielleicht etwas Gemeinsames zwischen uns beiden zu finden, obwohl wir in unterschiedlichen politischen Gruppen sind und ich schreibe genauso diesen Besinnungsaufsatz, dann ist erstmal unsere männliche Identität aktiviert. Und dann finden wir vielleicht Gemeinsamkeiten, wo wir Herausforderungen begegnen, was es heißt, heute Vater zu sein, was es heißt, männlicher Arbeitnehmer auf der Suche nach einem Job zu sein. Und finden wir vielleicht Gemeinsamkeiten oder ganz sicher Gemeinsamkeiten, die sagen, ach, unsere divergenten Haltungen spielen erstmal eine zweitrangige Rolle. Erstmal gibt es so ein Grundfundament, der oder das an sich uns beide verbindet. Von daher, ähnlich wie es bei der Radikalisierungsforschung funktioniert, ist es sicherlich für die Polarisierung auch ein Faktor, der wichtig ist, mit dem Konzept der Identität zu arbeiten.
Herr Neubaum, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute. Ich fand, das war ein sehr lehrreiches und informatives Gespräch und habe viel daraus mitgenommen und hoffe, dass es den Hörerinnen und Hörern draußen genauso geht. In diesem Sinne, vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Ja, vielen Dank.
An alle Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn euch der Podcast und ganz konkret auch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr eine positive Bewertung oder ein Abonnement da lasst. Empfehlt uns gerne weiter an Freunde, Familie, KommilitonInnen, KollegInnen oder jede andere Person eurer Wahl. Wenn ihr den Podcast gerne finanziell unterstützen wollt, dann freue ich mich auch über eine Spende. Dazu gebt ihr einfach in euren Browser paypal.me/die-neue-ungewissheit. Alles zusammengeschrieben, Groß- und Kleinschreibung sind egal. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.